Ja, ganz herzlichen Dank für die freundliche Vorstellung. Eine Vorbemerkung: Dieses Thema für den Eucharistischen Kongress habe ich mir nicht ausgesucht, sondern ich bin gebeten worden, zu einem schwierigen Thema zu sprechen, zur sogenannten Applicatio der Messe, von der eben schon im Vortrag von Jan-Heiner Tück die Rede war, der Zuwendung sozusagen der Messe für die Gemeinde, die diese Eucharistie feiert. Gut, zunächst eine Einführung. Nach einer Einführung werde ich dann kurz über die Gabendarbringung und das Gedächtnis für die Lebenden sprechen und dann versuchen zu erläutern, wie es eigentlich zu dem kam, was der Auftrag an mich war, nämlich über das sogenannte Messstipendium zu sprechen. Eine Realität in der katholischen Kirche, im katholischen Brauchtum, die durchaus noch lebendig ist, allerdings unterschiedlich, von den Regionen sehr unterschiedlich. Und um das zu verstehen, muss man etwas in die Geschichte zurückgehen, um zu verstehen, was eben ein Messstipendium, was eine Intention ist, wenn eben eine Eucharistie in einem besonderen Anliegen gefeiert wird. Zunächst können wir uns, glaube ich, alle darauf verständigen, dass die Eucharistie von der versammelten Gemeinde unter dem Vorsitz des Priesters gefeiert wird, dass die Feier der Eucharistie aber nicht nur Bedeutung für die Gemeinde vor Ort hat, sondern eben Bedeutung hat für die ganze Kirche, die wir als sichtbare und unsichtbare Kirche verstehen, nämlich als das, was wir Communio Sanctorum nennen, die Gemeinschaft der Lebenden, der Verstorbenen, der Heiligen, der Märtyrer. Nun, wenn ein Stipendium bestellt wird, dann sagt man oft umgangssprachlich eine Messe bestellen oder eine Messe lesen lassen, was nicht ganz unproblematisch ist. Ich werde das nachher noch erläutern. Das Messstipendium besteht in einer, so kann man einer Handreichung der Erzdiözese Freiburg entnehmen, einer in Geld gewährten Gabe, die einem Priester gereicht wird und ihn verpflichtet, eine Messe nach der Intention des Spenders zu feiern. Selbst Katholiken, deren Beziehung zum kirchlichen Leben eher gering ist, greifen bei einem Todesfall in der Familie auf diese Praxis gelegentlich noch zurück, weil sie davon eben gehört haben, dass es so etwas gibt. Messen werden auch in anderen Anliegen, wie man sagt, bestellt, etwa für Kranke, bei Hochzeiten oder bei Jubiläen. Kein Anliegen ist zu klein oder zu groß, keine Freude oder Not zu gering oder zu mächtig, um nicht in der Messe vor Gott gebracht zu werden. So oder ähnlich werben Orden, Priestergemeinschaften für Messstipendien in verschiedenen Publikationsorganen, katholischen. In vielen Ortskirchen sind Priester auf Messstipendien auch angewiesen, weil es dort eben nicht das Kirchensteuersystem gibt. Neben dem Messstipendium, das mit einer Intention verbunden ist, gibt es auch Intentionen, die nicht an ein Stipendium gebunden sind. Wenn ich etwa einen Priester bitte, für eine kranke Schwester, den kranken Vater, die kranke Mutter zu beten, ich damit aber kein Stipendium verbinde. Die Zuwendung einer Feier der Eucharistie für die Gemeinde oder in einem besonderen Anliegen nennt man eben im Anschluss an das Konzil von Trient Applikation. Nun, wie die Lehre vom Messopfer, so stößt auch das Messstipendium heute nicht selten auf erhebliches Unverständnis, und zwar nicht nur bei Protestanten, sondern auch bei Katholiken. Denn die Frage ist ja, ob ein Messstipendium nicht zwangsläufig den Eindruck der Simonie, also eines Geschäfts in geistlichen Dingen, erweckt. Ist das Messstipendium überhaupt noch zeitgemäß oder hat es sich nicht überholt? Die Frage ist ja, ob es nicht genügt, in einem besonderen Anliegen ein Gebet zu sprechen. Nun, in meinem Vortrag möchte ich, wie gesagt, in die Geschichte des Gedächtnisses für Lebende und Verstorbene zurückgehen. Aus diesem Gedächtnis für Lebende und Verstorbene resultiert letztlich das Messstipendium und ist ohne diese Geschichte nicht verstehbar. Ich will dann im Verlauf des Vortrags auch die ökumenische Diskussion kurz streifen, um das Verständnis des Messopfers, wo Einigungen im Sinne der Fürbitte für Verstorbene möglich sind und wo Differenzen bestehen in der Frage der Darbringung der Eucharistie für Lebende und Verstorbene. zurück zum ersten Punkt, die Gabendarbringung und das Gedächtnis für die Lebenden. Die Eucharistie ist das große Sakrament, könnte man sagen, der danksagenden Darbringung zum Gedächtnis von Tod und Auferstehung Jesu. Und die Gläubigen waren an dieser Feier des Gedächtnisses von Tod und Auferstehung Jesu von Anfang an nicht nur mit ihrem Gebet, sondern auch durch eine Darbringung von Gaben beteiligt. Und zwar Gaben, die nicht nur für die Eucharistie, sondern auch für die Armen, zunehmend später auch dann für den Unterhalt des Klerus bestimmt waren. Und in altkirchlichen Ordnungen, Kirchenordnungen, werden unterschiedliche Gaben genannt, neben Brot und Wein immer wieder auch Honig. Deutliche Hinweise auf eine ritualisierte Gabendarbringung der Gläubigen gibt es schon im 3. Jahrhundert. Die Gaben der Gläubigen, die für die Eucharistie und die Armen bestimmt waren, wurden als Opfergaben verstanden, als Oblationes und als solche betrachtet. Warum als Opfergaben und nicht nur einfach als Gaben? Deshalb, weil man annahm, dass diese Gaben die Hingabe und Opfergesinnung der Gläubigen ausdrückten. Die Opfergaben wurden auch stellvertretend für andere dargebracht, um sie gleichsam in die Feier der Eucharistie einzubeziehen, also für Abwesende, abwesende Lebende, aber auch abwesende Verstorbene. Ein Teil der Opfergaben war, wie gesagt, bald schon auch für den Klerus bestimmt, damit dieser vom Altare leben kann. Und dafür hat man sich auf den Apostel Paulus berufen, der es für rechtmäßig hielt, dass jene, die dem Evangelium und dem Altare dienten, von ihrem Dienst leben sollten. Auch wenn Paulus dieses Recht für sich nicht in Anspruch nahm, so im 1. Korintherbrief. In Verbindung mit der Oblatio, also der Opfergabe der Gläubigen, entwickelte sich die Praxis, ihre Namen auf kleine Täfelchen zu schreiben und beim Offertorium, das was heute Gabenbereitung heißt, zu nennen. Und es war klar, dass bei den vielen Gaben, die dargebracht wurden von den Gläubigen und die das auch gerne aufgriffen, nicht, diese Beteiligung in der Feier der Eucharistie, dass bald nur noch ausgewählte Namen genannt werden konnten, die über die Gaben von Brot, Wein und Honig und andere Naturalien hinaus besondere Gaben darbrachten, was zu einem gewissen Problem einer Hierarchie sozusagen der Gläubigen in der Feier der Eucharistie führte. Nun, mit dem Rückgang der Gabendarbringung innerhalb der Messfeier wanderte das Gedächtnis für die Lebenden, und über das Gedächtnis möchte ich zunächst sprechen, von der Gabenbereitung, also vom Offertorium, in den Kanon, also in das Hochgebet. Und römisches und germanisches Rechtsdenken führten schließlich zu der Vorstellung, aus der Opfergabe erwachse die vertragliche Verpflichtung des Priesters, eine Messe in der Intention des Spenders zu feiern, für Lebende oder Verstorbene. Was in der Konsequenz dazu führte und führen musste, dass die Intention nicht notwendigerweise mehr in der Feier der Eucharistie genannt werden musste, weil eben eine vertragliche Bindung bestand. Als der Kanon schließlich leise nur noch gebetet wurde, konnte das Anliegen, also die Intention desjenigen, der ein Messstipendium gab, im Hochgebet eh nicht mehr genannt werden. Und mit der Geldwirtschaft trat an die Stelle der Gabe von Naturalien die Geldoblation, nicht? Also die Opfergabe, die wir heute ja noch haben in der Gabebereitung, wenn kollektiert wird. Man sprach auch vom Opferpfennig oder Messpfennig. Und so entstand der problematische Ausdruck Missam comparare, also eine Messe kaufen. Nicht? Da hört man schon den späteren Einwand von Martin Luther, auf den Herr Tück ja heute auch schon eingegangen ist, seine Kritik am Messopferverständnis und den Auswüchsen, die damit verbunden waren. Das erste Hochgebet, der römische Kanon, enthält am Ende des Memento, also des Gedenke Herr, für die Lebenden einen Hinweis auf die Gläubigenoblation. Der deutsche Text des Gedächtnisses laute: Gedenke deiner Diener und Dienerinnen, NN, wo der Name eingefügt werden konnte, der Lebenden, für die wir heute besonders beten, und aller, die hier versammelt sind. Herr, du kennst ihren Glauben und ihre Hingabe. Für sie bringen wir dieses Opfer des Lobes dar, und sie selbst weihen es sich dir für sich und für alle, die ihnen verbunden sind, für ihre Erlösung und für ihre Hoffnung auf das unverlierbare Heil. Vor dich, den ewigen, lebendigen, wahren Gott, bringen sie ihre Gebete und Gaben. Ja? Also nicht nur orare pro, beten für, sondern eben auch offere pro, also darbringen für Gaben. Und im Zuge der stärkeren Ritualisierung der Gabenbereitung setzte sich im Mittelalter das durch, was man die extramissale Gabe nennt. Dass also die Gabe nicht mehr innerhalb des Gottesdienstes bei der Gabenbereitung gegeben wurde, sondern außerhalb. Das ist klar, in dem Moment, wo die Gabenbereitung ritualisiert wird, auch sehr stark der Klerus einbezogen wird in die Gabendarbringung, ist es natürlich praktischer und einfacher, die Gabe außerhalb der Eucharistiefeier, der Messfeier zu geben. Und hier unterscheidet man die sogenannte Frühmgabe, die Frühmgabe und die Zelebrationsgabe. Die Frühmgabe ist eine Gabe mit der Bitte um ein besonderes Gedenken bei der Feier der Eucharistie in der Hoffnung, diese Eucharistie frumen, das heißt besonders nutzen zu können. Und die Zelebrationsgabe war eine Gabe für den Priester, damit dieser eine Messe feiert, zu der er nicht verpflichtet war. Also zusätzlich, wenn er Pfarrer ist, ist ja heute noch eine Bestimmung im Kirchenrecht, dass ein Pfarrer eine Messe für seine Pfarrei, also pro populo, feiern muss, für die auch kein Stipendium angenommen werden darf. Es geht also hier um Stipendien, die gegeben werden, zusätzlich zu der Messe, zu der ein Priester verpflichtet ist. Nun, das Gedenke für die Lebenden, das seinen Ort im römischen Kanon vor der Konsekration, also vor den vom Einsetzungsbericht und den Einsetzungsworten, den Verba Testamenti hat, bringt zum Ausdruck, dass an der Darbringung der Eucharistie nicht nur die Priester beteiligt oder der Priester beteiligt ist, sondern eben die ganze christliche Gemeinde. Es heißt in dem Text eben, die dir, Gott, dieses Opfer des Lobes darbringen. Qui tibi offerunt hoc sacrificium laudis. Also die Gläubigen bringen mit dem Priester zusammen das Opfer dar, also die Darbringung der Eucharistie, könnten wir sagen, nicht ohne den Opferbegriff jetzt zu verwenden, oder danksagende Darbringung, was ich in der Regel präferiere, weil beides hier zusammenkommt, wie es im Hochgebet auch steht, memores offerimus, gedenkend bringen wir dar. Das ist die danksagende Darbringung, das ist eigentlich das Wesen der Eucharistie. Und in der lateinischen Tradition setzte sich nun früh die Vorstellung durch, dass die Gabe der Gläubigen durch den Priester gleichsam stellvertretend für die Gläubigen dargebracht wird. So findet sich bei Augustinus schon der Gedanke, dass der Priester von den Gläubigen das empfängt, was er für sie darbringt. Und dann um 800, also in der Karolingerzeit, kommt es beim Gedächtnis für die Lebenden zum Einschub der Worte, für die wir darbringen. Wo der Priester also nicht stellvertretend gleichsam für die Gläubigen die Gaben darbringt. Pro quibus tibi offerimus. Das liturgische Handeln des Priesters am Altar wurde nun das entscheidende Handeln oder als solches angesehen. Der genannte Einschub erklärt sich zum einen durch die stärkere räumliche Trennung des Priesters von den Gläubigen, zum anderen natürlich auch durch die Kanonstille, sowie, das ist also nicht monokausal zu erklären, auch die extramissale Gabe und die Verpflichtung, die daraus erwuchs. Das Bewusstsein, dass die Gläubigen an der Darbringung der Eucharistie beteiligt sind, blieb aber im Gedächtnis für die Lebenden erhalten, denn es heißt ja eben, dir bringen sie ihre Gebete und Gaben dar, so wie es in der deutschen Übersetzung des ersten Hochgebets lautet. Nun, beim Hochgebet vollzieht der Priester beim Memento für die Lebenden zunächst nach dem ersten Hochgebet die spezielle Kommemoration, also das Gedächtnis, das Gedenken, entsprechend der Intention, indem er den Namen jener nennt oder kommemoriert, die sich durch ein Stipendium an der Darbringung der Eucharistie in einem besonderen Anliegen beteiligen. Und danach dehnt er das Gedenken für die Lebenden auf alle aus, die an der Feier der Eucharistie teilnehmen und sogar darüber hinaus. Das Messbuch für das deutsche Sprachgebiet sieht die Möglichkeit vor, auch bei den neuen Hochgebeten, also 2, 3 und 4 des römischen Messbuchs von 1970, Paulus VI., Intentionen einzufügen, Bitten für besondere oder bei besonderen Anlässen, bei Weißem Sonntag, Taufe, Erstkommunion, Firmung, Brautmesse. Im dritten Hochgebet wird das Gedenke für die Lebenden abgeschlossen mit der Bitte: Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Was im Lateinischen so nicht da steht, aber das lassen wir mal. Das ist viel dramatischer im Deutschen leider formuliert. Die verstreut sind, heißt es im Lateinischen, nicht? Über die bewohnte Erde. Und hier, die noch fern sind zu dir. Deshalb sagte ein bekannter Priester von mir, er ist inzwischen verstorben, immer wenn er das betete, die meinen noch fern zu sein von dir. Ja, weil er den lateinischen Text kannte. Und danach erfolgt die Fürbitte für die Amtsträger der Kirche sowie für alle, die ihre Gaben spenden, für die hier versammelte Gemeinde, für das ganze Volk, für alle Menschen, die mit lautem Herzen dich suchen. Das vielleicht so weit zum Gedächtnis für die Lebenden. Wir kommen damit zum Gedächtnis für die Toten und den Ursprung dieses Gedächtnisses im christlichen Totengedenken. Neben dem Gedächtnis für die Lebenden kennt der römische Kanon auch ein Gedächtnis für die Verstorbenen. Das Gedächtnis hat seinen Ort nach der Konsekration, also nicht vorher, sondern nach der Konsekration der Gaben von Brot und Wein. In den Anfängen fand das Gedächtnis für die Verstorbenen am Grab statt. Das frühchristliche Totengedenken entwickelte sich im Ausgang vom heidnischen Totenmahl, dem sogenannten Refrigerium. Und gegen dieses Totenmahl wendete sich Ende des 4. Jahrhunderts mehrere Kirchenväter, darunter keine geringeren als Ambrosius von Mailand und Augustinus. Ambrosius von Mailand ließ sogar den Friedhof bewachen, damit dort keine Totenmäler stattfinden und wegen der damit oft verbundenen Exzesse. Augustinus wertete es schon als Fortschritt, wenn sich die Christen an den Gräbern ihrer Verstorbenen nicht mehr betrinken. Das Problem hat uns lange beschäftigt. Ich kenne das aus meiner Heimat, vor allem der Heimat meiner Eltern in Südoldenburg, wo der Leichenschmaus doch exzessive Züge teilweise annahm. Also was das Trinken von Schnaps und Bier vor allem betraf. Also das ist ein altes Problem, mit dem sich schon die Kirchenväter beschäftigten. Alles in Maßen. Und die älteste Form des christlichen Totengedenkens ist das Gedächtnis am Todestag der Märtyrer. Also der Todestag, nicht der Geburtstag. Erstmals erwähnt im Martyrium Polycarpi. Dabei handelt es sich um einen Gemeindebrief, der vom Märtyrertod Polycarps spricht und dem Gedächtnis am Jahrestag seines Todes berichtet. In der christlichen Totenmemoria, im christlichen Totengedenken, wird das Refrigerium, also die Erfrischung sozusagen, die Erquickung, zum Refrigerium interim, also zu einem Aufenthaltsort, in einem sogenannten Zwischenzustand zwischen dem Tod des Einzelnen und der Auferstehung am Ende der Zeiten, für die Märtyrer und Heiligen bei Gott, zu dem eben auch die Verstorbenen, sozusagen die Durchschnittschristen, gelangen sollten. Mit dem Bau von Kirchen an Märtyrergräbern verlagerte sich das Totengedenken dann vom Grab weg zum Altar hin. Wie mit den Märtyrern, so wussten sich die Gläubigen auch mit den übrigen in Christus Verstorbenen über den Tod hinaus verbunden. Also die Gemeinschaft von Lebenden und Toten, die Communio Sanctorum nach christlichem Verständnis von Anfang an ausgezeichnet hat. Und man erwähnt dann auch früh schon bei Tertullian, erste Hälfte des 3. Jahrhunderts gestorben, das Jahresgedächtnis am Grab von Verstorbenen, das Jahresgedächtnis, das wir auch heute noch in der christlichen Totenmemoria kennen. Und frühchristliche Grabesinschriften richteten an die Lebenden die Bitte, für die Toten zu beten. Und nicht selten war die Grabinschrift in der Form eines fürbittenden Gebets abgefasst. Nun, eine Eucharistiefeier am Grab des Verstorbenen, 3 Tage nach seinem Tod, erwähnen schon verschiedene Schriften aus dem 2. Jahrhundert. Dann eine Eucharistie in Verbindung mit dem Begräbnis, erwähnt Cyprian von Karthago, gestorben 258. Also eine Eucharistie in Verbindung mit dem Begräbnis selbst. Bei der Darbringung der Gaben durch die Gläubigen wurde der Name des Verstorbenen genannt. Und seit dem 4. Jahrhundert existiert in Rom sogar die Praxis schon, die Feier der Eucharistie zum Begräbnis in der Gegenwart des Leichnams zu feiern. Augustinus setzt dieses voraus für das Begräbnis seiner Mutter Monika im römischen Ostia. Nicht also, wie es im Lateinischen etwas irritierend heißt, in präsente Kadavere. Also Kadaver ist nicht der tierische Kadaver, sondern der menschliche Leichnam hier. Nicht? Also in der Gegenwart des Leichnams, die alte Form des römischen Begräbnisses und von dort aus der Zug zum Grab. Und Augustinus spricht in diesem Zusammenhang davon, dass in Verbindung mit dieser Eucharistie ein Opfer dargebracht wird für die Verstorbenen. Die Opfergaben für Verstorbenen zielten ursprünglich nicht, und das ist wichtig, darauf Einfluss zu nehmen, sozusagen auf den postmortalen Zustand des Verstorbenen, in einem wie immer gearteten Zwischenzustand, sondern ursprünglich zielten die Opfergaben darauf, die Verstorbenen sozusagen in die Feier der Eucharistie stellvertretend hineinzuholen, als sozusagen Mitfeiernde und Mitdarbringende wurden stellvertretend solche Opfergaben dargebracht. Die Gabe galt also als Opfergabe des Verstorbenen. Bei der Messe für Verstorbene wurde dann nicht nur der Name der Verstorbenen genannt, sondern auch der Name derer, die eine Gabe darbrachten. Die bedeutendsten Tage des Totengedächtnis waren neben dem Sterbe- bzw. Begräbnistag der dritte, der siebte und der dreißigste Tag sowie das Jahresgedächtnis, so wie das auch in der heidnischen Umwelt teilweise der Fall war mit den Totenmälern. Und wichtig ist, um die Memoria für die Verstorbenen und auch das Stipendium, also die Intention für Verstorbene zu verstehen, dass schon früh mit dem Totengedenken das fürbittende Gebet verbunden war für jene Verstorbene, von denen man glaubte, dass sie eben noch nicht, wie die Heiligen und Märtyrer, in unmittelbarer Nähe zu Gott sich befinden. Mit den Opfergaben war daher eine Art Commendatio, also eine Art Anempfehlung des Verstorbenen an Gott verbunden. Die Seelen der Verstorbenen wurden Gott zur gnädigen Erinnerung anempfohlen. Und Ort für das Gedächtnis für die Verstorbenen war innerhalb der Eucharistiefeier, der römischen Messe, wie beim Gedächtnis für die Lebenden zunächst das, was wir heute Gabenbereitung nennen, später dann der Kanon, also das Hochgebet. Nun, im Frühmittelalter etablierte sich das Gedächtnis für Verstorbene als fester Bestandteil des Hochgebets. Und das Gebet für Verstorbene entwickelte sich nun zum Gebet für die Seelenruhe. Ja, und deshalb wurden die Namen der Verstorbenen genannt, nicht die Nomina Pausantia. Das ist wichtig, um die spätere Entwicklung im Mittelalter, vor allem in Verbindung mit der Lehre vom Purgatorium, also vom Fegefeuer, zu verstehen. Anfänglich war es unüblich, weil der Sonntag, der Herrentag, als besonderer Tag der Auferstehung Christi galt, am Sonntag ein Memento Mortuorum einzufügen. Dafür war in der Regel der sogenannte Seelenmontag vorgesehen, aber die tägliche Messzelebration, die sich im Mittelalter durchsetzte, machte nun eine Vermehrung der Altäre notwendig, damit auch alle Priester täglich zelebrieren konnten. Und frühe Zeugnisse für mehrere Festfeiern haben wir zwar schon sehr früh, auch schon in der Spätantike, doch erst mit der heute schon angesprochenen, im Vortrag von Herrn Tück, angesprochenen Theorie der quantifizierenden Theorie der Messfrüchte, so muss man es wohl nennen, wonach der Wert einer Messe, einer Eucharistiefeier, im Unterschied zum Kreuzesopfer Christi endlich ist, führte in der Verbindung mit der Lehre vom Purgatorium, also dem Reinigungsort, dazu, dass Priester aufgrund der immensen Nachfrage nach Messfeiern nun mehrmals am Tag zelebrieren mussten. Und das führte dahin, dass einfach auch Männer ausgebildet wurden, Messpriester, Altaristen, die ohne jedes tägliche Theologiestudium nichts anderes taten, als den ganzen Tag Messe zu zelebrieren. Nicht? Die lernten in Crashkursen, wie man Messe feiert, und dann machten die das für Leben und Verstorben. Gut. Dann kommen wir zum vierten Punkt, das Purgatorium und die Messen für die armen Seelen. Als ich einem Vertreter der erzbischöflichen Kurie hier in Köln erzählte, dass ich diesen Vortrag zu halten habe, hat er mir einen Witz erzählt, den ich aber nicht auf Kölnisch oder Rheinländisch erzählen kann, aber dem Inhalt nach wiedergeben kann. Das möchte ich jetzt tun am Anfang. Ein rheinländischer Witz erzählt von einem Mann, der immer wieder für verstorbene Angehörige seiner Familie eine Messe bestellt hat, nur für seinen Vater nicht. Auf die Frage, warum dies so sei, antwortete er: Entweder ist mein Vater im Himmel, dann ist es nicht nötig, oder er ist in der Hölle, ja, dann ist eine Messe zwecklos. Sollte er aber im Fegefeuer sein, meine ich, dass es gut für ihn wäre, wenn er dort noch einige Zeit verbleibt. Ja? So, das gibt, glaube ich, ganz gut die mittelalterliche Szenerie wieder. Wir befinden uns in einer Zeit, wo wir sozusagen eine Topografie des Jenseits schon ausgebildet haben, mit Hölle, Himmel, Hölle, Fegefeuer und dann auch noch den inzwischen ja als überholt angesehenen Limbus Puerorum, also den Kinderhimmel, manchmal auch als Kinderhölle leider verstanden. Und das ist also die Situation, in der wir uns jetzt befinden. Nun, in dem großen Werk von Jacques Legoff, Die Geburt des Fegefeuers, wird die These vertreten, dass das Purgatorium als räumliches Phänomen, als dritter Ort sozusagen im Jenseits, sich mit der mittelalterlichen Urbanisierung, also der Städteentwicklung, durchgesetzt hat. Das ist sicherlich nicht ganz falsch, allerdings muss man sehen, dass die Vorstellung eines Reinigungsprozesses zwischen dem individuellen Tod und der Auferstehung der Toten am Ende der Zeiten viel älter ist, wie auch die Pathologen, etwa der Regensburger Pathologe Andreas Merck, nachgezeichnet haben. Und zu ihrer Voraussetzung hat die Lehre vom Purgatorium den Glauben, dass es Verstorbene gibt, die noch der Reinigung bedürfen und Gott an ihnen seine Gerechtigkeit und Barmherzigkeit erweist und die Auferstehung der Toten bei der Wiederkunft Christi erfolgt. Ein erstes christliches Zeugnis ist die große Passio Perpetuae, wo eine im Gefängnis sitzende Christin für ihren verstorbenen Bruder, Dinokrates, betet, der, wie sie in einer visionären Begebenheit sieht, in einem dunklen, vom Wasser abgeschnittenen Ort sich befindet und aufgrund des fürbittenden Gebets dort befreit wird. Und denken Sie wieder an den Begriff des Refrigerium, des Gaudium, also der Erfrischung, der Freude, aus diesem leidvollen Zustand befreit wird, nicht? Durch die Wirksamkeit des fürbittenden Gebets. Im Bericht der Märtyrerin artikuliert sich die Überzeugung, dass es Verstorbene gibt, die eben noch nicht ganz bei Gott sind, also in einem gewissen Zwischenzustand, und dass man für sie beten könne. Ja? Dann kommt auch schnell der Begriff Purgare, Reinigung, auf, ja? Und später dann auch der Begriff Purgatorium, nämlich bei Gregor von Tours. Nun, man könnte denken, zunächst, warum erwähne ich das Purgatorium? Das ist für viele Menschen ja bis heute ein Schreckensszenario. Viele verstehen das Purgatorium ja als eine Art Hölle auf Zeit. Nun, das Purgatorium war zunächst, also noch bevor es zu diesem dritten Ort zwischen Himmel und Hölle wurde, ein Prozess der Reinigung zwischen dem Tod des Einzelnen und der Vollendung und war zunächst, das mögen wir heute kaum glauben, ein gewisses Hoffnungspotenzial für die Christen. Denn nicht alle Christen waren Heilige und Märtyrer. Nicht? Dieses Hoffnungspotenzial war auch gerichtet, eines Reinigungsprozesses, gegen immer wieder in der Kirchengeschichte ja aufkommende Vorstellungen einer exklusiven Kirche der Reinen. Nicht? Also sozusagen eines elitären Kirchenbildes von Heiligen und Märtyrern. Sie wissen, dass es in der Kirchengeschichte die Diskussion gab, ob die Messe oder die Eucharistiefeier nur gültig zelebriert wird von Priestern, die auch entsprechend integer sind. Sittlich, moralisch vor allem integer sind. Nicht? Und das wurde zurückgewiesen. Nein, Von der moralischen Integrität hängt die Gültigkeit einer Eucharistiefeier nicht ab. Das ist auch gut so, weil sonst müssten wir uns ja manchmal fragen, ist die Messe gültig oder nicht? Also diese Objektivität ist schon sehr wichtig. Aber gegen diese Vorstellung, die Kirche müsse letztlich eine radikale Gemeinschaft von Heiligen sein, wendet sich diese Vorstellung. Und mit dem Frühmittelalter kommt es dann eben zu einer Verschiebung, nämlich das Hoffnungspotenzial der Purgatoriumslehre wird durch den ja bis heute zum Teil nachwirkenden Heilspartikularismus Augustins, wonach nur wenige gerettet werden, also Stichwort Heilsangst, dann überlagert. Ja? Und hinzu kam die Transformation des Purgatoriums zu einer Art Hölle auf Zeit, wo man nämlich jetzt viel Schweiß und Mühe darauf verwendete, sich über die physischen und nicht physischen Höllenstrafen, Purgatoriumstrafen, Gedanken zu machen. Also das Purgatorium nahm immer mehr Züge der Hölle an. Ja? Und das erklärte auch natürlich die Bereitschaft, auf den dann aus verschiedenen Gründen angebotenen Ablass in der Zeit der Vorreformation dann einzugehen. Damit komme ich dann zu Luthers Kritik am Messopfer und der Fürbitte für die Toten. Martin Luther hatte, das kann man sagen, allen Grund, sich gegen den Ablasshandel der Kirche zu wenden. Luther lehnte aber eben nicht nur den Ablasshandel ab, sondern ebenso das Messopfer für Lebende und Verstorbene, also die Darbringung der Eucharistie für Lebende und Verstorbene. Und er lehnte auch einen postmortalen Läuterungsprozess ab, bis dahin, dass er am Ende annahm, dass die Seele zwischen dem Tod des Einzelnen und der allgemeinen Vollendung schläft und dann am Ende aus diesem Schlaf erwacht. Das private Gebet für Verstorbene hielt Luther für durchaus legitim, ohne sich größere Gedanken darüber zu machen, wie das theologisch zu rechtfertigen ist. Und auch die Messe als Lob- und Dankopfer ließ Martin Luther gelten. Das ist ja heute schon angesprochen von Herrn Tück. Protestanten sind nicht gleich Protestanten. Ich komme aus Norddeutschland und da gibt es lutherische Pfarrer und Theologen. Es gibt aber auch lutherische Pfarrer und Theologen. Das ist nicht dasselbe. In Norddeutschland kann man nämlich erleben, etwa im Hamburger Michel, wo ich das einmal wunderschön erlebt habe, wo der Pfarrer die alte deutsche evangelische Messe von Martin Luther gefeiert hat, die ja den Titel hatte noch Messe, wo die Messe auch erkennbar ist noch in ihrer Struktur. Was sie manchmal, wenn man in den Südwesten geht, nicht mehr ist, weil wir damit einen Predigtgottesdienst haben mit angehängtem Abendmahl für die, die bleiben wollen und die anderen gehen dann. Das ist durchaus, gibt es Unterschiede auch im Verständnis der Eucharistie, vor allem auch in unierten Kirchen ist das Verständnis des Abendmahls unterschiedlich zum Teil. Aber darauf will ich jetzt nicht eingehen. Auf jeden Fall als Lob- und Dankopfer ließ Luther die Messe gelten. Das Messopfer aber betrachtete er als angemaßtes Werk, das ex opere operato, also durch sich selbst, gerecht mache und daher im Widerspruch stehe zur Rechtfertigung des Sünders, die allein aus Gnade um Christi willen durch den Glauben geschieht. So heißt es ja in der Confessio Augustana. Während das Opfer ein menschliches Werk ist, so Luther, handelt es sich beim Sakrament der Eucharistie um eine Gabe Gottes an uns. Also das, was wir als Katholiken eigentlich zusammennehmen und immer zusammen zu denken versuchen, Darbringung und Gabe, wir bringen nämlich die Gaben dar, die wir von Gott empfangen haben, das reißt Luther in gewisser Weise auseinander, könnte man sagen, und sagt, die Eucharistie ist Gabe an uns, aber sie ist nicht Darbringung einer Gabe, die wir Gott vor Augen stellen. Deshalb nennt Luther dann das Messopfer auch eine Abgötterei. Und am Ende seines Lebens war Luther doch sehr pessimistisch, was eine Einigung zwischen Katholiken und Protestanten betraf. Denn er schreibt, dass angesichts der Messopferlehre Katholiken und Protestanten wohl ewiglich geschieden und wiedereinander sein werden, so in den schmalkaldischen Artikeln. Also er hoffte am Ende seines Lebens nicht auf eine wirkliche Verständigung in dieser Frage. Wir können ja nachher in der Diskussion vielleicht auch noch darauf eingehen. Nun, wenn man Luthers Kritik am Messopfer verstehen will und ihr auch gerecht werden will, auch in ihren unflätigen Zügen, ja, dann muss man wirklich auch die quantifizierende Theorie der Messfrüchte wirklich berücksichtigen, die eben bedeutete, dass eine Messe, die für mehrere Lebende und Verstorbene gefeiert wird, einen geringeren Wert hat als eine Messe, die nur für eine Einzelperson gefeiert wird. Das ist die sogenannte Theorie der Messfrüchte im quantifizierenden Sinne. Weil man nämlich annahm, dass das Messopfer einen endlichen Wert hat, also die Eucharistiefeier gegenüber dem Kreuzesopfer, führte das dazu, dass man sich darüber Gedanken macht, was heißt endlicher Wert? Und dann quantifizierte man. Und das ist klar, dass dann die Priester gedrungen wurden oder gedrängt, muss man sagen, gedrängt wurden, durch Gaben Messen zu feiern über die Messe, die tägliche Messe, hinaus, nur für einzelne Verstorbene, nur für ein Anliegen, mit der Gefahr einer Privatisierung der Messe. Ja. Nun, das Trienter Konzil hat daran festgehalten, dass die Messfeier des Kreuzesopfers mit seiner sühnenden Kraft, wie es dort heißt, sakramental gegenwärtig wird, und zwar für Lebende und Verstorbene gefeiert wird. Das Konzil hat aber weder die Theorie der Messfrüchte vertreten, ja, noch hat es den Opfergedanken selbst noch einmal genauer bestimmt, hat nur daran festgehalten. Dann hat das Konzil auch in den Reformdekreten darauf hingewiesen, dass beim Messstipendium jeder Anschein von Gewinnstreben fernzuhalten ist. Erst Urban VIII. Hat allerdings im 17. Jahrhundert entschieden, dass für eine Messe jeweils nur ein einziges Stipendium angenommen werden darf. Alle anderen Stipendien müssen ja weitergegeben werden an Priester, hier oder woanders. Ein Stipendium kann angenommen werden. Nun, in der Frage des fürbittenden Gebets besteht heute zwischen Katholiken und Lutheranern, könnte man meinen, wenn man bestimmte Texte sich anschaut, auf die ich gleich eingehen werde, könnte man meinen, dass es hier einen Konsens gibt. Einen Ablasshandel gibt es schon lange nicht mehr, und bei der geringen Höhe des Messstipendiums, 4-5 Euro, ja, pro Messstipendium, kann das auch nicht mehr den Eindruck eines Gewinnstrebens erwecken, eines geistlichen Handels. Das halte ich für ausgeschlossen. Sodass also diese Vorwürfe, geistlicher Handel, Simonie und auch Ablasshandel, gibt es ja nicht mehr. Es gibt zwar noch den Ablass, aber darauf will ich jetzt hier nicht eingehen, aber nicht mehr gegen Geld. Also zumindest nicht im Sinne eines Tauschgeschäfts. Gut. In der Frage des fürbittenden Gebets spricht das Gottesdienstbuch der lutherischen Kirche Deutschlands von 96 sich für die Fürbitte für Verstorbene aus, im 5. Fascikel. Dort heißt es, das fürbittende Gebet für die Toten ist in der über den Tod hinausreichenden Gemeinschaft mit Christus begründet. Die betende Gemeinde hält sich an die Verheißung der Gnade. Das Gebet nimmt die Hoffnung auf die Auferweckung und Vollendung auf. Und im Dokument Communio Sanctorum, die Kirche als Gemeinschaft der Heiligen von 2002, erklären die Deutsche Bischofskonferenz und die Kirchenleitung der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands, also WELKT, Zitat, gemeinsam sind wir überzeugt, dass es der Gemeinschaft, in der wir in Christus mit den schon Verstorbenen über ihren Tod hinaus verbunden sind, entspricht, für sie zu beten und sie in liebendem Gedenken der Barmherzigkeit Gottes anzuvertrauen. Denn alle, auch die, welche ein christliches Leben geführt haben, bleiben als Sünder hinter dem Anspruch Gottes zurück und bedürfen der annehmenden Liebe des barmherzigen Gottes. Soweit Communio Sanctorum. Manche empfehlen sogar, wie vor einiger Zeit Sabine Bobert, eine evangelische Theologin aus Kiel, empfehlen sogar die evangelische Rezeption katholischer Formen des Totengedächtnisses, etwa die Abendmahlsfeier zum Jahresgedächtnis oder das Gebet für Verstorbene, auch explizit mit der Nennung des Namens beim Abendmahl. Kontrovers dagegen ist bis heute die Lehre vom Messopfer. Die Lehre vom Messopfer ist bis heute kontrovers geblieben, denn das Gedächtnis für Lebende und Verstorbene ist nicht nur ein Sonderfall der Fürbitte, so meines Erachtens zu Recht, Theodor Maas-Ewert in einem schönen, ganz kurzen, einseitigen Artikel in der Zeitschrift Gottesdienst. Also das Gedächtnis für Leben und Verstorben ist nicht nur ein Sonderfall der Fürbitte. Die Messintention steht im Zeichen des Offere pro, nicht nur des Orare pro, also des Darbringen für, nicht nur des Beten für. Und deshalb sind beide auch durchaus zu unterscheiden. Das Offere pro, also das Darbringen für, berührt letztlich den Kern des eucharistischen Geschehens als Opfer Christi und der Kirche. In der Liturgiekonstitution Sacrosanctum Concilium des Zweiten Vatikanischen Konzils heißt es zum Opfer der Kirche, Zitat, unser Erlöser hat beim letzten Abendmahl in der Nacht, da er überliefert wurde, das eucharistische Opfer seines Lebens und Leibes und Blutes eingesetzt, um dadurch das Opfer des Kreuzes durch die Zeit hindurch bis zu seiner Wiederkunft fortdauern zu lassen. Ja? Es ist unstrittig, dass dies nicht im Sinne einer Wiederholung des Kreuzesopfers in der Eucharistie zu verstehen ist, sondern seiner sakramentalen Gegenwart. So sollen die Gläubigen durch die Teilnahme am Mysterium der Eucharistie Gott Dank sagen, Zitat, und die unbefleckte Opfergabe darbringen, nicht nur durch die Hände des Priesters, sondern auch gemeinsam mit ihm und dadurch sich selbst darbringen lernen. Zitat Ende. Die katholische Kirche hält bis heute daran fest, und das sieht man an diesem Zitat sehr genau, dass das katholische Eucharistieverständnis davon ausgeht, dass die Eucharistie nicht nur Vergegenwärtigung des Opfers Christi ist, sondern auch Opfer der Kirche in dem von Sacrosanctum Concilium beschriebenen Sinne. Einen Zugang zur Messfeier für Lebende und Verstorbene lässt sich meines Erachtens, auch wenn in der ökumenischen Diskussion darüber vermutlich kein Konsens in absehbarer Zeit erreichbar ist, aber auch innerkatholisch ist ja das Messstipendium nicht unumstritten, lässt sich meines Erachtens am ehesten, und damit komme ich zum letzten Punkt, über den Gedanken der Communio Sanctorum als christlicher Solidargemeinschaft gewinnen. Die Kirche versteht sich als Communio Sanctorum, als Gemeinschaft von Lebenden und Verstorbenen, die mit Christus und untereinander über den Tod hinaus verbunden sind. Ja? Die Feier der Eucharistie ist die dichteste Form der christlichen Gemeinschaft, die auch und vor allem darin zum Ausdruck kommt, dass jede Eucharistie, unabhängig ob es dafür ein eigenes Stipendium gibt, eine eigene Intention, immer Feier für die Lebenden und Verstorbenen ist. Paul VI. Hat ja ausführlich begründet in einem Dokument von 1974, warum die katholische Kirche am Messstipendienwesen festhalten will. Darauf will ich hier nicht weiter eingehen. Das kirchliche Gesetzbuch, das im Wesentlichen, also der CIC, der Codex Iuris Canonici, der im Wesentlichen auf dieses Dokument von Paul VI. Zurückgreift, sieht im Messstipendium einen bewährten Brauch der Kirche. Also es gehört das Messstipendium zum Brauchtum der Kirche. Wichtig ist, dass es nicht zum Wesen der Eucharistie gehört, der Feier der Messe, dass sie in einem besonderen Anliegen gefeiert wird. Sie wird immer für Lebende und Tote, Verstorbene gefeiert, aber es gehört nicht zu ihrem Wesen, dass sie noch in einem besonderen Anliegen gefeiert wird. Auf die Theorie, die quantifizierende Theorie der Messfrüchte wird heute zur Begründung des Messstipendiums auch nicht mehr hingewiesen. Nach kirchlichem Gesetzbuch darf auch das Messstipendium nicht den Anschein eines Gewinnstrebens machen, das tut es sicher auch nicht. Das heißt also, Gnadenfrüchte können nicht gekauft werden. Das gilt für alle Messstipendien, nicht nur für die Verstorbenen, sondern auch für die Lebenden. Jeder Pfarrer ist zudem, und darin kommt eben der gemeinschaftliche Charakter der Feier der Eucharistie als Feier der Communio Sanctorum, als Feier für Lebende und Verstorbene zum Ausdruck, dass jeder Pfarrer, nicht jeder Priester, aber jeder Pfarrer verpflichtet ist, an allen Sonntagen und gebotenen Feiertagen eine Messfeier für alle Gläubigen seiner Pfarrei zu feiern. Also die sogenannte Missa pro Populo, eine Feier für die Gläubigen seiner Pfarrei. Bei Annahme eines Messstipendiums ist der Priester verpflichtet, darüber hinaus eine gesonderte Messe in der Meinung des Spenders zu feiern. Er kann also nicht das Messstipendium abgelten in der Missa pro Populo. Das geht nicht. Ja, also theoretisch. Praktisch geschieht vieles, darauf können wir auch eingehen. Aber so, hier stellt sich dann am Ende auch die Frage, und damit komme ich zum Schluss, nach dem angemessenen Ort, ja, für die Nennung der Intention. Ja. Vielfach werden die Intentionen heute nicht mehr im eucharistischen Hochgebet genannt, sondern etwa in den Fürbitten, die ja durch die Messbuchreform hinzukamen, also die Oratio Fidelium, nicht, mit der Messbuchreform nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, ein Anliegen des Konzils selbst übrigens. Es gibt aber auch die Praxis, die Intentionen nicht in den Fürbitten zu nennen, sondern etwa unmittelbar vor der Messfeier, indem man sie am Ambo etwa verliest. Wir feiern die Messe heute in besonderem Anliegen von. Oder, was es auch gibt, dass die Intentionen genannt werden in Verbindung mit der Messeröffnung, also der Öffnung, dem Eröffnungsteil der Eucharistiefeier. Oder auch, wird auch beschrieben, habe ich noch nicht selbst erlebt, wird in der Literatur beschrieben, unmittelbar vor dem Hochgebet, nicht? Also am Ende der Gabenbereitung, im Übergang zum Hochgebet. In manchen Pfarreien beschränkt man sich darauf, sogar die Intention nur im Pfarrblatt abzudrucken, ansonsten aber nur, was wir hoffen wollen, still zu kommemorieren. Was schlimm wäre, wenn es nicht passieren würde, weil immerhin das Orare pro und das Offerre pro ein gottesdienstliches Geschehen ist, das man nicht adäquat dadurch wiedergibt, dass man es nur im Pfarrblatt abdruckt. Da müsste der Priester jetzt zumindest noch still kommemorieren in der Feier der Eucharistie. Das ist, glaube ich, selbstverständlich. Nun, Intentionen und Wortgottesfeiern, ein aktuelles Thema. Vor allem im Zeichen von, wie wir in Freiburg etwas verwaltungstechnisch sagen, Seelsorgeeinheiten oder Pfarreiengemeinschaften heißen sie manchmal auch. Ist das möglich? Nun, Intentionen können in Wortgottesfeiern natürlich genannt werden, wenn sie nicht an ein Stipendium gebunden sind. Sind sie an ein Stipendium gebunden, ist zwingend, zumindest nach Kirchenrecht, dass über die Wortgottesfeier hinaus eine Feier der Eucharistie gefeiert wird. Denn es ist kein Wortgottesfeierstipendium, sondern es ist ein Messstipendium. Das ist nun mal so, nach Kirchenrecht, das ist eindeutig. Ich weiß, dass das teilweise anders geschieht, aber hier gilt es auch zu unterscheiden zwischen einer Intention, die an ein Stipendium gebunden ist, und einer Intention, die der Priester auf die Intentionen, die an ein Messstipendium gebunden sind, auflegt, zusätzlich das Stipendium selbst aber weitergibt an andere Priester. Das ist ein Unterschied. Gebundene Stipendien und nicht gebundene Stipendien. Also das vielleicht zur Praxis. Abschließend der Sinn des Messstipendiums, wie ich ihn heute sehen würde, bei allen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind. Der Sinn der Messintention scheint mir ein doppelter zu sein. Einerseits drückt sich darin unsere Solidarität und Treue gegenüber den Lebenden und Verstorbenen aus, die im einen Leib Christi, der die Kirche ist, miteinander verbunden sind. Das ist der eine Aspekt. Der andere Aspekt, wir werden dadurch mit unseren Anliegen in besonderer Weise in die Darbringung der Eucharistie hineingenommen. Also das, was heute im Hauptvortrag schon anklang, nicht? Dass wir Gott nicht ein Opfer darbringen, um ihn zu versöhnen. Oder wie man in frühen archaischen Gesellschaften sich vorstellte, um Gott zu ernähren gleichsam, damit er auch fruchtbare Erde schenkt. Sondern wir bringen da, weil sich in dieser Darbringung von Gaben, wie etwa bei der Gabenbereitung, unsere Darbringung, unsere Hingabe an Gott ausdrückt. Und das, was für Brot und Wein gilt, die Gaben der Eucharistie, gilt auch für alle anderen Gaben, die mit der Feier der Eucharistie verbunden sind. Wir können Gott nur das geben, was wir zuvor von ihm empfangen haben, was sich besonders schön meines Erachtens in den neuen Segensgebeten, Segensbitten der Gabenbereitung ausdrückt, die wir leider nur selten hören, weil sie in der Regel still vom Priester gebetet werden. Dass wir nämlich die Früchte der Erde und der menschlichen Arbeit Gott darbringen. Früchte der Erde, das sind Gaben Gottes, veredelt durch menschliche Arbeit, Wein und Brot. Brot, das Alltägliche, und Wein, das Außergewöhnliche, das Seltene, das für ein Fest Wichtige. Und wir können Gott nur das darbringen, was wir zuvor von ihm empfangen haben, in der Hoffnung und in der Bitte, dass Gott diese Gaben verwandeln möge, damit wir ihm diese Gaben ihm als verwandelte Gaben, die uns verwandeln sollen, vor Augen stellen können. Und das gilt letztlich auch für alle anderen Gaben. Und so drückt sich meines Erachtens richtig verstanden im Messstipendium die Solidargemeinschaft von Lebenden und Verstorbenen in der einen Communio Sanctorum aus. Vielen Dank.